Ja, und schönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Es freut mich, dass wir hin und wieder mal hier sein dürfen. Uns verbindet sehr viel mit Bad Pyrmont. Und ich habe fast so den Eindruck, je älter wir werden, umso öfter kommen oder umso lieber kommen wir hierher. Ja, ich bin hier geboren, von neuem geboren. Geboren bin ich in Wetzlar, aber von neuem geboren hier in Bad Pyrmont. Von daher auch. Und auch die Liebe zu der Gemeinde, die es damals noch nicht gab, aber die Missionsgemeinde. Und ja, ich bin immer sehr dankbar, wenn wir so viele von euch wiedersehen. Ja, zur Predigt. Da hoffe ich, dass ihr aufmerksam seid. Im Vorprogramm ist schon so vieles gewesen, wo ich dachte, jo, das passt genau. Das ist genau das richtige Lied, genau die richtigen Worte. Reinhard, das könnte schon passen. Ich hoffe, dass ich jetzt der guten Botschaft, die Gott für euch hat, nicht im Wege stehe. Ja, ich habe mir überlegt, womit beschäftigt sich der Mensch von heute? Was denkt er? Was redet er? Wofür lässt er sich begeistern? Und nun eine gute Frage, wenn man sich mit sowas beschäftigt, was beschäftigt die Menschen, was begeistert sie, dann schlägt man mal so manche Boulevardzeitung auf oder man guckt mal im Fernsehen, so irgendwelche Talkshows oder irgendwelche netten Sendungen, die da so geguckt werden halt, oder im Internet. Das ist natürlich viel zu finden. Und da kann man entdecken, wovon Menschen träumen. Und da gibt es ein interessantes Internetportal. Da wird ein Thema vorgegeben und alle möglichen Menschen, die möchten, können da was zu beitragen. Und da wird eine Frage gestellt, was begeistert Menschen? Was begeistert dich? Und da haben einige geantwortet. Und da könnt ihr euch manches sicherlich vorstellen. Der eine sagt, ein gutes Essen, das begeistert mich. Oder einmal die Erde aus dem Weltall sehen können. Oder mehr Geld haben, als man braucht. Aber vielleicht sagt auch einer, ja, Schokolade begeistert mich. Ein anderer, Stan Laurel und Oliver Hardy. Einer möchte gerne reisen und alle möglichen Länder begucken. Und eine andere sagt, eine richtige Liebeserklärung, das begeistert mich. Oder überhaupt nur gebraucht zu werden und vieles andere mehr. Und stellt euch mal folgende Situation vor. Heute Morgen sitzen wir alle live in einer Talkshow und hier vorne sitzen ein paar Menschen und die sagen alle, was sie so persönlich in ihrem Leben begeistert und warum sie so begeistert von dieser Sache sind. Und da sind so die verschiedensten Leute, die schon alles Mögliche gesagt haben, wovon sie begeistert sind. Und dann ist eine Frau an der Reihe und sie bringt ihre Begeisterung mit folgenden Worten zum Ausdruck. Jetzt mal gucken, ob ich eure Technik hier angemacht habe. Ich noch nicht. Jetzt kommt das Summen, was der Sache ist. Genau. Genau, die sagt, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Herrn. Denn er hat ja mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan, sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Nun, die hier so begeistert ist, ist natürlich keine geringere als die Mutter unseres Herrn Jesus. Das ist der Lobgesang der Maria in der neuen Genfer Übersetzung. Ja, was denkt ihr, was würde das Publikum sagen? Wie würden die reagieren? So eine Frau, die sich hier outet als ein Fan von Jesus. Ich könnte mir die verschiedensten Reaktionen vorstellen. Und es ist ja tatsächlich so, du kannst heute im Fernsehen und überall, du kannst über alles Mögliche reden. Aber wenn jemand kommt und schwärmt über seinen Gott, wenn er so richtig sagt, wie begeistert er von Jesus ist, nun, ich könnte mir vorstellen, in solch einer Talkshow würde das vielleicht manche Irritation hervorrufen. Ja, manche würden vielleicht sich Buhrufe verkneifen, aber doch wenigstens so ein mitleidiges Lächeln vielleicht zum Ausdruck bringen. Nun, wir wollen uns heute mit dem Gedanken auseinandersetzen, was uns Christen beschäftigt. Was ist es, was dich heute Morgen oder überhaupt in der letzten Woche beschäftigt, begeistert hat? Was ist dir wichtig? Lassen wir uns von dem Zeitgeist beeinflussen? Sacken wir manchmal einfach nur vorm Fernseher? Sind wir vielleicht auch genusssüchtig? Oder schwärmen für neue Events und neue Neuigkeiten? Vielleicht auch nur für Schokolade? Oder einfach für mehr Geld? Ja, viele unserer Mitmenschen, aber auch manche unter uns, und ich beziehe mich damit ein, kommen da auch immer wieder auf Abwege. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass wir oft begeistert sind von unserem Herrn Jesus, so wie Maria auch, dass wir Lobeshymnen auf ihn singen, so wie wir das heute Morgen auch schon gemacht haben. Ich war ganz froh und auch begeistert über die Lieder, weil sie so gut dazu passen, weil es genau das ist, was wir uns ja hoffentlich auch von Herzen wünschen, Gott zu loben. Ja, sind wir durchdrungen vom Lob Gottes? Schwärmen wir von unserem Herrn? So wie vielleicht noch kurz nach der Bekehrung? Ich weiß noch, als ich zum Glauben kam, hier in Pyrmont 1994, da war ich völlig ausgetauscht hier oben. Manch einer kann sich vielleicht erinnern, wie das bei ihm selber war. Tja, oder ist es vielleicht so, dass das alles schon so ein bisschen abgesackt ist und dass wir vielleicht auch ähnlich wie manch anderer, so wie ich auch, eine kleine Nachhilfestunde bei dem Schwärmer Gottes bei David nehmen könnte? Ja, wir wollen uns von ihm vielleicht ein bisschen helfen lassen. Und es gibt ja manche Vorbilder in der Bibel, wo wir lernen können, Gott zu loben. Und die Lobeshymnen schlechthin finden wir natürlich in den Psalmen. Und der Psalm, wo ich immer wieder drüber gefallen bin oder gestolpert bin, ist der Psalm 103. Und mein Wunsch und aufrichtiges Gebet für heute Morgen ist das gewesen und ist es immer noch, dass jeder, auch wenn er den Psalm kennt, dass er nochmal ganz genau hinguckt und sieht, wie Gott uns helfen will, tatsächlich in dieses Lob Gottes hineinzukommen. Auch mit dem Blick darauf, dass es nicht von ungefähr dort steht und dass wir erstens das alle brauchen und zweitens, dass das auch unsere Bestimmung ist. Nun, mein Predigtthema lautet deshalb schlicht und kurz: Lobe den Herrn. Psalm 103. Warum? Erstens, weil David das vormacht. Zweitens, David nennt dafür 7 Gründe. Und drittens, weil David alle dazu auffordert. Und damit wir da richtig gut reinkommen, lesen wir den Text. Und wir haben schon viel gestanden, deshalb bleibt ihr sitzen. Aber ich würde euch empfehlen, im Herzen vor Gottes Wort aufzustehen. Wir lesen den Text. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die er seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele. Ich bete noch. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns dieses Gebet Davids hinterlassen hast und dass wir so vieles daraus entnehmen können. Bitte hilf, dass wir dich heute Morgen verstehen, dass ja, du zu uns sprichst und dass das, was du uns sagst, dass es Auswirkungen hat in unserem Leben. Amen. Ja, lobe den Herrn, weil David es vormacht. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gleich zweimal fordert David scheinbar wie in einem Selbstgespräch sich selbst auf, Gott zu loben. Der Grund für diese wiederholte Aufforderung ist sicherlich auch unsere menschliche Schwerfälligkeit, was das Loben und Danken angeht. Und es ist doch tatsächlich so, dass wir uns oft dazu überreden und auch anfeuern müssen, Dinge zu tun, die uns nicht so leicht von der Hand oder von den Lippen gehen. Denken wir zum Beispiel an die Erziehung von Kindern. Wie oft zum Beispiel müssen wir den Kindern immer wieder predigen, du sollst doch Danke sagen. Und wenn wir es dann getan haben, das Kind hat es verstanden, hat Danke gesagt, dann ist die Sache ja eigentlich erledigt. Das weiß das Kind ja. Und tut es das? Es tut es nicht. Beim nächsten Mal müssen wir wieder sagen, boah. Und der eine lernt etwas schneller, der andere etwas weniger schnell. Der eine tut es von Herzen, der andere nur aus Pflichtgefühl. Naja, also wie das so ist, immer wieder muss man sich innerlich anfeuern und auffordern, das Gute zu tun. Und da sind wir Erwachsene natürlich überhaupt nicht ausgenommen. Oder wie hier, David muss sich das Danken oder auch das Loben Gottes selbst immer wieder ganz bewusst vornehmen. Und sein Ziel ist es, beim Loben Gottes dies auch mit ganzem Herzen zu tun. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Also er möchte, dass das wirklich von innen heraus bei ihm herauskommt. Ja, aber sollte es eigentlich nicht doch uns leicht von der Hand, von den Lippen gehen? Ja, eigentlich. Aber die Praxis, sie zeigt uns etwas ganz anderes. Grundsätzlich liegt es nämlich nicht automatisch in der Natur des Menschen, sich zu bedanken, geschweige denn auch Gott zu loben. Aber habt ihr euch mal überlegt, woran das liegt? Nun, ich denke, die meisten wissen das wahrscheinlich schon. Seit dem Fall von Adam und Eva im Paradies ist es nun mal so, dass der Mensch sich herausgelöst hat aus der Beziehung zu Gott. Seitdem ist die Beziehung zu Gott unterbrochen und der Mensch ist nun verdammt, auf sich selbst zu sehen. Er dreht sich um sich selbst, er macht sich nicht Gedanken, woher er kommt oder wohin er geht, und es sei denn, irgendwann kommt Kairos. Ja? Es kommt der Tag, es kommt die Stunde, wo Gott anklopft. Aber grundsätzlich ist der Mensch erstmal herausgetrennt aus dieser Beziehung und er ist dazu verdammt, auf sich selbst zu sehen. Eigentlich eine ziemlich schreckliche Sache, aber das ist die Realität, in der wir leben und das kennen wir bei uns selbst, da brauchen wir gar nicht weit gucken. Aber wir sehen es natürlich auch ganz besonders bei den Menschen, die sich gar nicht für Gott interessieren. Ja, wir lesen auch schon im 5. Buch Mose dazu eine ganz interessante Bibelstelle. 5. Buch Mose, Kapitel 8, wer das Licht mitlesen möchte, wirklich eine wunderbare Stelle, die uns da Mose hinterlassen hat. 5. Mose, Kapitel 8, ab Vers 10. Da schreibt er hier, und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich von nun an davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaut und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, und jetzt pass auf, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Mose erkennt hier den Hochmut des Menschen und fordert ihn auf, den Blick von sich selbst weg auf Gott zu lenken. Ist es nicht vermessen zu glauben, dass all das, was wir haben, was wir sind, dass das aus uns selbst herauskommt, dass wir uns das selbst erarbeitet haben? Du hast das so schön in der Einleitung auch gesagt. Der eine ist reich, der andere ist stark, der andere, der kann toll mit Menschen umgehen. Jeder hat vielleicht irgendwelche Sachen, die er gut kann. Und der eine ist intelligent oder bringt tolle Leistungen in der Schule. Meine Schwiegermutter hat mal gesagt, es ist wichtig, in was für einem Bett du geboren wirst. Ich dachte, was soll das denn? Ja klar, die Herkunft, wo komme ich her? Es ist, wenn ich in einem guten Haushalt, in einer heilen Familie geboren werde oder wenn ich irgendwo in einer kaputten Beziehung oder irgendwo in einem Slum zur Welt komme. Das sind ja ganz andere Voraussetzungen. Und wie vermessen muss ich sein, um zu sagen, also mir geht's gut, das habe ich mir selbst und überhaupt, ich bin doch so toll. Das klingt schon eigentlich wirklich so ein bisschen dumm, ne? Wird uns eigentlich bewusst an der Stelle, was für ein Vorrecht es ist, dass wir als Christen in Christus die Quelle unseres Lebens erkennen dürfen? Gott sei Dank wissen wir, wohin mit unserem Dank, oder? Loben ist David wichtig und auch deshalb fordert er sich und uns ein zweites Mal dazu auf. Nebenbei, ist es nicht ermutigend, dass dieser Schwärmer Gottes sich auch ermutigen muss? Dass dieses Lob Gottes auch nicht aus seinem Herzen automatisch hervorsprudelt? Ich finde das super. Vielleicht hilft uns auch das Sprichwort weiter. Gott loben, das zieht nach oben und Gott danken schützt vor Wanken. Ne? Das hat manch einer sicherlich gehört. Und meint das nicht, wenn ich es schaffe, statt über meine kleine Welt nachzugrübeln und ich vielmehr über Gott und sein großes Reich nachdenke, dann wird mich das wieder zurückversetzen in meine Beziehung zu ihm. Ist es nicht fantastisch? dass dieses Danken morgens am Frühstückstisch oder mich selbst wieder dazu ermutigt, Moment, jetzt singen wir mal wieder ein Loblied. Wir drehen uns wieder nur um uns selbst und dann fangen wir wieder an, einfach Gott zu loben und ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Und plötzlich sind wir wieder in der Beziehung zu ihm. Und das ist doch großartig, oder? Das ist nicht wie bei dem Lügenbaron von Münchhausen. Ne? Ja, jetzt musst du einfach Gott danken und loben und dann ist es so, als wenn du dich selbst so nach oben aus dem Sumpf rausziehst. Nein, hier wirkt Gott. Kennt ihr eine Stelle, wo das so wirklich zum Ausdruck kommt? Da wird Gott gelobt und dann wirkt auch Gott. Kennt ihr eine Bibelstelle hier in der evangelischen Freikirche Lüchte? Habt ihr eine Bibel? Jericho, 7-mal rumlaufen, Gott loben. Was soll das denn jetzt? Ne? Und plötzlich fallen die Mauern. Und noch eine Stelle? Eine noch. Genau, ne, Paulus und Silas. Ne, das ist auch so ein Klassiker. Ne? Die hatten überhaupt gar keinen Grund, eigentlich menschlich gesehen, jetzt Gott zu loben. Wofür denn jetzt? Wir sind hier gefangen. Wie kann denn Gott das zulassen? Da kann man sich an der Frage richtig schön hochziehen. Nein, runterziehen. Aber Gott loben, ihm danken, auch wenn das nicht in unserem Herzen gerade drin ist. Ne? Also, manchmal erlebe ich das auch so bei Patienten, wenn die so betrübt sind. Ich arbeite als Physiotherapeut und dreht sich ja dann manchmal auch nur um die Krankheit. Und das ist ja auch verständlich, dass die dann das auch dort zum Ausdruck bringen beim Therapeuten. Ne? Aber dann ist es manchmal wirklich so, die dreht sich nur darum. Ne? Und dann manchmal gelingt es Gott, sie auch mit meiner Hilfe so irgendwie dazu zu bringen, dass sie auch mal über ihn nachdenken. Und manchmal sogar kann man mit ihnen beten und dann ist es interessant, wie dann das Gesicht manchmal heller wird oder wie die Gedanken ganz anders werden, wie plötzlich eine Patientin, die vorher nur immer grimmig ist, plötzlich lächelt die. Ne? Da kann einem das Herz aufgehen. Und dann merkt man ja, das ist ja jetzt nicht einfach nur schön, dass ich das so sehe, sondern es ist vor allem für sie selbst ja so schön, dass sie plötzlich von ihrem eigenen Problem mal ein Stück weit weg denkt und auch mal vielleicht an was Höheres denkt. Ja, also Gott loben, das kann den Betroffenen in die Gegenwart Gottes bringen. Eine wunderbare Sache. Und ein Gebet mit solch einem Menschen, das ist dann noch das i-Tüpfelchen. Ja? Weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, ich hoffe schon. Vielleicht wirklich mit dem ungläubigen Nachbarn. Der kommt aber an und öffnet sich und plötzlich sagst du, also ich bitte, ich darf jetzt mal für Sie beten? Hab das mal ausprobiert? Das ist super. Also ich kann das nur empfehlen. Manchmal erntet man sicherlich auch innerlichen Spott oder Lächeln. Aber was haben wir zu verlieren? Wir haben uns gestern bei Johann und Friedel haben wir auf der Terrasse gesessen und auch so über verfolgte Christen gesprochen, was die leiden. Ja? Die werden da gekreuzigt, heute, nicht irgendwann, heute. Da werden Leute gekreuzigt. Ja? Und die loben Gott dort am Kreuz hängend. Das, vielleicht habt ihr es in dem Open Doors Heftchen gelesen. Meine Frau hat mir davon erzählt. Und da denke ich so, was haben wir denn zu verlieren, wenn wir mit dem Nachbarn, der mit einem Problem sich mir gegenüber öffnet und ich dann ihm ein Gebet anbiete? Was habe ich wirklich zu verlieren? Friedel sagt ja, vielleicht werde ich dann nächstes Jahr nicht mehr zu seinem Geburtstag eingeladen. Gefahr. Ja, also ich möchte dir Mut machen, lobe den Herrn, bejahe ihn in deinem Leben, bekenne ihn in deinem Leben und lebe für ihn. Das wird sich in deinem Leben auch sehr positiv auswirken. Es wird deine Beziehung zu ihm auch verbessern und für denjenigen natürlich auch. Und wenn ein Mann wie David sich selbst ermahnt und ermahnen lässt, dann möchte ich dich auch ermahnen und ermutigen, dieses große Privileg, Gott zu loben, aber auch die heilige Pflicht, Gott zu loben, wahrzunehmen. Lobe den Herrn, weil David es dir vormacht. Nun lobe den Herrn, weil David dafür 7 Gründe nennt. Ich fange gleich an mit dem ersten. Gott vergibt uns unsere Sünden. Der erste Grund. Sündenvergebung. Vers 3, da lesen wir. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Hier ist nicht von ein paar oder von vielen Sünden die Rede. Gott vergibt alles. Alle deine Sünden ist ein sicherer Hinweis auf die Sünde, also auf die Erbsünde, die uns alle angeht. Sie ist es, die uns von Geburt an von Gott trennt. Und, Halleluja, sie ist durch das Opfer Jesu am Kreuz von Golgatha für mich persönlich, sie ist ausradiert. Wenn ich dieses Opfer für mich persönlich in Anspruch nehme, dann ist sie vergeben. Er vergibt uns alle unsere Sünde. Aber, da könnten wir jetzt natürlich fragen, der alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, meint das, dass Gott alle Gebrechen und Krankheiten heilt? Nun, vielleicht habt ihr euch diese Frage auch öfter schon mal gestellt und vom Kontext der Bibel müssen wir hier sagen, nein, nicht alle Gebrechen, nicht alle Krankheiten heilt Gott. Wir brauchen nur an manche Beispiele in der Bibel zu denken. Timotheus, Paulus, sie haben an Krankheiten gelitten und Gott hat sie nicht weggenommen. Wir Christen haben keinen Anspruch auf Heilung. Wohl heilt Gott heute Krankheiten und Gebrechen, auch manchmal auf wunderbare Art und Weise. 100% bin ich mir da auch sicher und ich würde auch empfehlen, dafür zu beten, dass Gott heilt, unbedingt. Aber, und das ist der Punkt, wir haben keinen Anspruch darauf. Jakobus 5, eine sehr, sehr gute Möglichkeit in der Gemeinde, für Kranke zu beten. Wer krank ist und leidet, der soll zu den Ältesten gehen oder die Ältesten zu sich rufen und sie sollen über ihn beten. Ja, unbedingt. Und wenn wir sehen, dass in der Bibel, im Alten Testament, keine Endreime, wohl aber Gedankenreime benutzt werden, sogenannte Parallelismen, dann kommt auch hier Licht ins Dunkel. Dann sieht man, dass an der Stelle Sünde und Gebrechen parallel, deshalb auch Synonymer Parallelismus, dass sie parallel gebraucht werden. Also der erste und zweite Teil des Verses vermittelt den gleichen Gedanken. David will also nicht hier den alle Krankheiten heilenden Gott proklamieren, sondern deutlich herausstellen, dass Gott alle Sünde vergibt. Jesaja schreibt, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Lobe den Herrn, denn er vergibt dir alle deine Sünde. Der zweite Grund, den David hier nennt, ist, Gott erlöst uns. Wir lesen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Wie bereits erwähnt, trennt uns unsere Sünde von Gott. Gottes Heiligkeit und unsere Sündhaftigkeit, die können niemals zusammengehen. Das passt einfach nicht. Ein weißes Hemd und so schmutzige Schuhe oder was, das passt einfach nicht. Und ohne Eingreifen von außen wären wir für immer auf der Verliererstraße. Wir wären ohne die Erlösung geradewegs auf dem Weg in die Verdammnis, in die ewige Trennung von Gott. Die Bibel nennt es Hölle. Und da wären wir mit sicheren Schritten hin, wenn da nicht jemand, und das ist das, was die Erlösung meint, es soll ein Geldbeutel sein, wenn da nicht einer ein Lösegeld bezahlt hätte. Gott hat durch seinen Sohn Jesus am Kreuz von Golgatha die Schuld bezahlt. Er hat das Lösegeld gegeben in seinem Sohn. Und so hat er dich und mich überaus reich beschenkt. Und das ist natürlich meine Frage, weil ich nicht jeden Einzelnen kenne, ist die Frage, ob du beschenkt wurdest bislang. Hast du dieses Lösegeld, hast du Jesus in deinem Herzen angenommen? Hast du diesen Preis, den Jesus für dich bezahlt hat, hast du das für dich in Anspruch genommen? Und wenn nicht, dann würde ich hier an dieser Stelle stehen bleiben und sagen, das muss unbedingt geklärt werden. Mach das unbedingt, kläre das, wenn da irgendwie ein Zweifel besteht. Lobe den Herrn, denn er erlöst dich. Lobe den Herrn, denn er erneuert dich. Das ist der nächste Grund unserer Erneuerung. Gott erneuert uns und das heißt hier, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. In diesem Vers, da sehen wir, dass Gott alles neu macht. Man denkt unweigerlich vielleicht an den Vers 29 in Jesaja Kapitel 40. Da heißt es, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Und dann heißt es weiter, Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Lobe den Herrn, denn er erneuert dich. Und Gott macht uns gerecht. Vers 6 und 7. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Auch wenn wir uns oftmals vielleicht nicht ernst genommen fühlen oder man uns benachteiligt, vielleicht sogar klares Unrecht erfahren, so wird uns Gott schließlich doch rehabilitieren. Vielleicht schon jetzt in dieser Zeit, vielleicht aber auch erst später. Wir wissen, durch die verfolgten Christen, da haben wir im Moment sehr viele Informationen durch Open Doors und ich denke, ihr habt da auch einige Informationen. Da merken wir, dass auch viele Christen in unserer Zeit eben noch nicht rehabilitiert werden in dieser Zeit, aber sicherlich spätestens in Ewigkeit. Trotzdem, auch David erinnert sich in dem Zusammenhang an die Geschichte Gottes mit den Israeliten. Gott hat sie aus der Gefangenschaft aus Ägypten herausgeführt und er hat ihnen auch in dieser Welt schon zu Gerechtigkeit verholfen. Nicht allen, das wissen wir dann, die Wüstenwanderung und so, die meisten wissen wahrscheinlich. Und so ist es ja bei den verfolgten Christen auch. Sie müssen sterben, viele von ihnen, und sie werden verfolgt, aber in Ewigkeit werden sie dann gerecht, wird ihnen zu Gerechtigkeit verholfen. Und interessant ist, wie wir das hier im Text sehen, im Grunde genommen, dass die Bedingung, um die Gerechtigkeit Gottes zu erfahren, die ist immer die gleiche. Sie ist damals genau die gleiche gewesen wie heute. Welches ist die Bedingung, um die Gerechtigkeit Gottes zu erfahren? Das ist der Glaube. Man muss glauben. Das heißt, ich muss darauf vertrauen, dass das, was Gott sagt, das, was mich aus der Knechtschaft der Sünde herausführt, oder was die Israeliten erlebt haben, was sie aus der Knechtschaft herausführt, das, was Gott als Weg vorgibt, das muss ich annehmen. Und was war das bei den Israeliten? Sie mussten das Blut des Lammes am Türpfosten, die Türpfosten mit dem Blut des Lammes bestreichen. Der Glaube musste natürlich umgesetzt werden, das musste getan werden. Und die sind vor dem Engel des Todes auch bewahrt worden. Und was ist es heute? Ich muss glauben, dass das Blut Jesu am Kreuz mich bewahrt vor der Knechtschaft der Sünde. Also ihr seht, die Grundlage, um die Gerechtigkeit Gottes zu erfahren, ist genau die gleiche. Das ist der Glaube. Lobe den Herrn, denn er macht dich gerecht. Nun, wir hatten uns ja überlegt, dass wir in einer Talkshow sind. Sind wir natürlich nicht. Aber wir machen jetzt eine kurze Werbepause und werden ein kleines Loblied singen, also ein Werbelied sozusagen. Lobe den Herrn, meine Seele. Lass uns das Lied bitte singen. Gott ist barmherzig. Verse 8 bis 13. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Nun, Barmherzigkeit, das ist die Eigenschaft Gottes, die uns vor dem bewahrt, was wir eigentlich verdient hätten. Eigentlich, nach seiner Gerechtigkeit, müsste er mit den Menschen nach ihren Taten handeln. Nun, unser Verhalten verdient eigentlich seinen Zorn oder seine Vergeltung, wie wir es lesen in Vers 9 und 10. Aber nichts von dem. Warum? Weil wir uns gebessert haben? Niemals. Sondern weil seine Gnade und seine Barmherzigkeit der Maßstab seines Handelns ist und nicht unsere Sündhaftigkeit. Sieh mal, wie eindeutig hier die Bilder sind, die David gebraucht. So viel höher ist seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Auch hier wieder ein Hinweis, dass die Gnade und Barmherzigkeit Gottes an eine Bedingung geknüpft ist. Das lesen wir, dass er, Vers 11, dass er seine Gnade walten lässt über denen, die ihn fürchten. Also sie dient den Gottesfürchtigen. Übrigens, was sind die Gottesfürchtigen? Sind das die, die Angst vor Gott haben? Denen die Knie schlottern, wenn sie den Namen Jesus hören? Nein, vielmehr ist es die realistische Einschätzung, dass sie Gott als ihren Schöpfer, aber auch als ihren Richter sehen, aber eben auch als ihren Retter. Und diese Erkenntnis macht den Gläubigen oder das Geschöpf Gottes ehrfürchtig vor ihm. Lobe den Herrn, denn er ist barmherzig. Und Gott ist ewig. Gott ist ewig. Ja, was heißt das? Das heißt, er war, er ist und er wird immer derselbe sein. Er ist unveränderlich. Er ist immer der Gleiche. Er ist verlässlich. Ganz anders als wir. Wir sind im Kontrast zu ihm, ja, wie Gras, wie die Blume, schreibt David hier. Er will uns hier die Schwachheit und unsere Vergänglichkeit vor Augen führen. Heute da und morgen ist er nicht mehr. Wie herrlich dahingegen ist die ewig währende Gnade unseres Herrn. Und diese Gnade auch hier, sie ist nicht automatisch über den Gläubigen, diese Ewigkeit. Sie ist auch an eine Bedingung geknüpft. Er ist gnädig und gerecht bei denen, die ihn fürchten, und hier steht auch, dass sie sein Wort beherzigen. Da heißt es, Vers 17, über denen, die ihn fürchten, und dann in Vers 18, und sie gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Also wir sind hier auch gefragt, zu tun, was er möchte. Glaube ohne Worte? Nein. Glaube ohne Taten ist tot, schreibt Jakobus. Und Gott ist allmächtig. In Vers 19 lesen wir, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Der letzte Grund, den David aufzählt, um Gott zu loben, ist seine Allmacht. Gott hat alle Fäden in der Hand. Sein Reich herrscht über alles. Und das kann uns ruhig, sicher und gelassen machen. Und in manchen Gesprächen kriegt ihr das sicherlich auch öfter mit, wenn es um Islamisierung in Europa geht oder Flüchtlingskrise oder Donald Trump oder Erdogan oder Putin, ja, dann tritt da alles andere als Ruhe, Sicherheit und Gelassenheit auf. Da werden manchmal Menschen auch regelrecht panisch, hilflos und auch wütend, ja. Aber bedenke du, über all dem herrscht der allmächtige Gott. Das heißt nicht, dass wir als Christen das alles irgendwie schönreden und geschweige denn uns gar nicht an politischen Sachen oder so beteiligen. Aber wir dürfen da auch eine Ruhe reinbringen, wo die Menschen vielleicht auch denken, Moment mal, klar, da ist doch noch was. Lobe den Herrn, denn er ist allmächtig. Und als dritten Punkt, lobe den Herrn, weil David alle dazu auffordert. Schau mal hier, Vers 20. Lobet den Herrn, ihr seine Engel. David fordert die Engel auf, dass sie Gott loben sollen. Ist doch interessant. Ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Herrscher, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Und dann lobet den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Nun, am Anfang hat uns Paulus, beziehungsweise David, ist das ja recht, immer schön aufpassen, ne? Auch wenn's, wenn ihr müde werdet, ne? Immer aufpassen. Also David hat am Anfang sich selbst aufgefordert und angespornt, Gott zu loben, aber jetzt hat er den Blick geweitet und jetzt zeigt er auch alle Kreaturen, ob es die Engel sind oder die Herrscher und auch seine Werke, alle sollen Gott loben. Und das ist interessant, sie richten seinen Befehl aus, diese Kreaturen oder diese Engel, sie tun seinen Willen, und aber David betont hier, lobet den Herrn. Ihm wird scheinbar durch den Geist Gottes klar, dass im Loben das Ziel dieser Kreaturen liegt und im Letzten das Ziel der gesamten Schöpfung. Durch das Lob der ganzen Schöpfung wird der Schöpfer verherrlicht. Das macht ja auch Sinn. Schließlich kommt David auf sein Herzensanliegen zurück. Er will sich mit einreihen in das Lob der Schöpfung. Er möchte dem Ziel nacheifern, dass sich Gott für sein Leben gedacht hat, eben die Verherrlichung Gottes. Und ich nehme an, du wusstest es selbst auch, dass du selbst auch beteiligt sein sollst an diesem Lobpreis. Da möchte ich euch noch eine Stelle lesen im Epheserbrief, Kapitel 1. Da schreibt Paulus im ersten Kapitel, in ihm, also in Jesus, sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Jetzt kommt's. Damit, also das Ganze hat ein Ziel, was sie hier vorher beschreibt, dann heißt es hier Vers 12, damit wir etwas seien, nicht damit wir so toll sind, sondern damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Und dann geht es nachher weiter. In sie, Vers 13, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung. Und jetzt kommt's, dass wir sein Eigentum würden, wofür? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Also du und ich, David, zum Lob seiner Herrlichkeit. Im ersten Buch Mose steht da drin, dass wir geschaffen sind zum Ebenbild Gottes. Das heißt, du und ich, wenn wir rausgehen, dann sind wir Ebenbilder Gottes. Das sind alle Geschöpfe Gottes. Aber wir, die wir in ihm leben, wir dürfen das auf besondere Art und Weise tun und sein, weil wir in ihm sind und können dadurch zum Lob seiner Herrlichkeit sein. Das wünsche ich mir für dich, das wünsche ich mir für mich. Das wünsche ich dir, dass du das leben kannst in der Nachbarschaft, bei deinem Kollegen und, jetzt kommt's, in der Gemeinde. Wie kann das sein? Wir hatten jetzt eine Freizeit und da wollten wir plötzlich Fußball gucken. Ja, boah, klar, kann man Fußball gucken. Das mache ich auch gerne. Aber eigentlich, ach so, eine Freizeit, Mensch, wir können uns doch da ein bisschen anfeuern gegenseitig, Gott mehr zu loben. Nicht, dass es schlecht ist, Fußball zu gucken, das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Ja. Aber, oder zum Beispiel, wir haben eine Bibelstunde, ja, und dann kommen da nur 5 Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Also sind so Sachen, Gott verherrlichen, das muss in Taten umgesetzt werden. Das geht nicht nur darum, sonntags schöne Lieder zu singen, sondern das muss mein ganzes Leben durchdringen. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir selber aber auch. Und jetzt sage ich endlich Amen, nachdem ich aber noch ein kleines Beispiel gelesen habe. Also das ist hier ein nettes Beispiel, das ist immer ganz schön zum Schluss. Dann freut ihr euch auch, jetzt hört er endlich auf, aber das müsst ihr noch mitnehmen. Gott will ja, dass wir ihn alle loben. Ne? Und bei einer Orchesterprobe mit hunderten von Musikern und Instrumenten und einem gewaltig großen Chor, der von einer Orgel begleitet wurde, bei der alle Register gezogen waren, da spielte ein Mann die Piccolo-Flöte. Er saß auf einem Platz ganz hinten und dachte bei sich selbst, naja, auf mich kommt es ja eigentlich gar nicht so an. Und er hörte auf zu spielen. Plötzlich klopft der Dirigent. Totenstille. Wo ist die Piccolo-Flöte? Mit seinem scharfen Gehör hatte er die entsprechenden Töne vermisst. Wie steht es bei dir? Vielleicht meinst du, du wärst bedeutungslos. Du lebst in einem verborgenen Winkel. Doch wartet Gott auf deinen Lobpreis. Er hört darauf und die Musik des ganzen Weltalls wird reicher und lieblicher dadurch, dass gerade du ihm das Beste gibst. Dabei wünsche ich dir Gelingen. Gottes Segen. Amen.